Pressekonferenz hier im unabhängigen internationalen Medienzentrum FCMC heute am 8. Juli 2017 in Hamburg. Der Ablauf: 30 Minuten wird es Statements vom Podium geben, danach die Gelegenheit für Fragen der Journalistinnen und Journalisten auf den Rängen. Wir machen das so, dass bei internationalen Gästen immer eine längere Redezeit eingeplant ist als bei lokalen. Der Grund ist, dass wir gerne Zeit haben möchten, um den Kontext angemessen zu beleuchten, um den es bei dem Beitrag des Gastes geht. Das ist auch heute der Fall. Kurz zwei Worte zum Medienzentrum selbst. Das Medienzentrum funktioniert als unabhängige Plattform für unabhängige Medienberichterstattung zum G20-Treffen. Auf dem Podium heute, in den vergangenen Tagen und auch morgen freuen wir uns, Gäste begrüßen zu können, die aus lokalen Strukturen kommen, aber eben auch aus internationalen und aus ihren verschiedenen Perspektiven die Geschehnisse rund um den G20-Gipfel beleuchten. Wir als FCMC bieten eine Plattform für den Rahmen dieser spektrenübergreifenden Statements. Das heißt aber nicht, und das ausdrücklich im Namen vom FCMC, dass wir uns das auf der Bühne Gesagte zu eigen machen. Unser Anspruch ist, dass möglichst viele Stimmen gehört werden sollen. Nichtsdestotrotz möchten wir uns aber an dieser Stelle auch mit Blick auf die vergangenen Tage darauf hinweisen, dass durch die Pressekonferenzen hier im FCMC ein verlässlicher Rahmen für Stellungnahmen der Sprecherinnen und für die entsprechenden Nachfragen gewährleistet sein soll. Die Pressekonferenzen sind nicht gedacht als Raum für politische Auseinandersetzungen. In diesem Sinne möchten wir alle Anwesenden darum bitten, auf Beifallsbekundungen und Einlassungen zu verzichten. Vielen Dank dafür. Und jetzt eröffnen wir das Podium, und zwar mit folgenden Gästen. Neben mir sitzt Werner Rätz vom Bündnis zur Großdemonstration Grenzenlose Solidarität statt G20. Neben ihm Sasi Götz von Jugend gegen G20. In der Mitte Dr. Boga Sacco, Präsident der Menschenrechtsorganisation FIDOP. Das steht für Fondation Ivoirienne pour les Droits de l'Homme et la Vie Politique. Und er wird sprechen über Menschenrechte und Demokratie in Afrika. Dann Nico Berg als Vertreter von Block G20 mit einer Nachlese zum gestrigen Tag. Gabriele Heinicke ist noch nicht da, ihr Stuhl ist noch leer, sie ist noch auf dem Weg vom anwaltlichen Notdienst. Sie wird aktuelle juristische Einschätzungen geben. Und ganz links oder rechts von Ihnen aus gesehen, Renate Angstmann-Koch von der Deutschen Journalistinnenunion zur journalistischen Arbeit in den vergangenen Tagen. Herzlich willkommen an das Podium. Den Anfang macht Werner Rätz vom Bündnis zur Großdemonstration heute.
Schönen guten Morgen. Kriege, bewaffnete Konflikte, über 65 Millionen Menschen auf der Flucht, Rassismus und offener Hass in vielen Ländern der Welt, der menschengemachte Klimawandel und soziale Spaltungen dramatischen Ausmaßes sind ein Zeichen dafür, dass etwas gehörig falsch läuft auf der Welt. Die Damen und Herren, die sich hier ein paar Meter entfernt gestern getroffen haben und heute wieder treffen werden, werden daran nicht nur nichts ändern, sie sind nicht die Lösung für diese Probleme, sie sind das Problem. Sie haben die Probleme geschaffen. Das werden auf unserer Kundgebung heute um 16 Uhr hier gleich gegenüber auf dem Millerntorplatz unsere Rednerinnen und Redner deutlich machen. Salih Muslim als Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender der PYD aus Syrien und Bria Reddy von Black Lives Matter aus den USA sind zwei Rednerinnen und Redner, die aus G20-Ländern kommen und Debatten, die dort geführt werden, auch hier auf die internationale Bühne bringen. Jacqueline Romero Epiau aus Kolumbien, Klimaaktivistin, Samir Amin, Ökonom und Kritiker des Neoliberalismus aus Ägypten und Madeleine Döss vom Recht auf Stadt-Netzwerk hier aus Hamburg werden zeigen, dass in der alternativen Bewegung sehr wohl Lösungen für die Probleme der Welt diskutiert und angeboten werden, die von der offiziellen Politik bisher missachtet und nicht aufgenommen werden. Unser Bündnis ist ein sehr breites Bündnis mit sehr vielen unterschiedlichen Organisationen, die aufzuzählen, ich mir an dieser Stelle schenke. Sie finden eine schriftliche Fassung dieses Statements auch mit den Organisationen in der Auslage unten. Nehmen Sie sich das gerne mit. Nach den Rechtsbrüchen und Gewaltexzessen, die wir seitens der Polizei und des Hamburger Senats in den letzten Tagen hier erlebt haben, haben wir heute eine etwas schwierige Situation. Die Menschen haben in den letzten Tagen gezeigt, dass sie sich das Recht auf der Straße, ihre Meinung darzustellen, für ihre Positionen zu demonstrieren, nicht nehmen lassen. Wir haben in den letzten Tagen beeindruckende Bilder von Menschen gesehen, die ihr demokratisches Recht wahrnehmen. Wir haben gestern Abend auch andere Bilder gesehen, die wir lieber nicht gesehen hätten. Wir werden mit unserer Demonstration heute auf beides eine angemessene Antwort geben und zeigen, dass die Straße diese Tage unsere gewesen ist und wir sie uns auch heute nicht nehmen lassen. Wir werden also eine kraftvolle, ausdrucksstarke Demonstration von vielen 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben. Wir werden eine gemeinsame Demonstration haben. Wir werden gemeinsam losgehen und werden gemeinsam ankommen. Wir werden niemanden zurücklassen. Wir lassen uns auch von noch so rechtsbrecherischem Verhalten der Polizei nicht spalten. Dabei wissen wir, dass wir keine Patentrezepte präsentieren. Wir sind inhaltlich vielfältig und bunt. Und dementsprechend wird in der Auftaktkundgebung um 11 Uhr auf dem Deichtorplatz das auch zum Ausdruck kommen. An die 20 Rednerinnen und Redner aus den verschiedenen Spektren und Organisationen, die die Demonstration tragen, werden in sehr kurzen Beiträgen ihre Positionen dort andeuten und beleuchten. Und auch dort werden sie weiteres Infomaterial und O-Töne haben können. O-Töne von den Rednerinnen und Rednern der Hauptkundgebung gerne im Anschluss hier. Wir stehen Ihnen als Presseteam der Demo den ganzen Tag über von 11 Uhr an den Deichtorhallen bis zum Abschluss der Kundgebung hier zur Verfügung. Nach Ende der Reden hier gerne auch, beziehungsweise wie die Zeit dann ist, aber Pi mal Daumen 16 Uhr, gerne auch zur Verfügung für ein Gespräch, in dem wir die Dinge noch mal genauer beleuchten können, in dem Sie nachfragen können. Und Sie finden auf dem Zettel, den ich schon erwähnt habe, auch Links zum Programm, zur Demo-Route und Ähnlichem. Teilnehmerzahlen werden wir Ihnen etwa 2 Stunden nach Abmarsch der Demo, also voraussichtlich gegen 15 Uhr, verbindlich präsentieren. Dankeschön.
Vielen Dank, Werner Reetz. Weiter geht es mit Sasi Götz von Jugend gegen G20.
Hey, ich bin Sassi aus der Bildungsstreik AG von Jugend gegen G20. Gestern Vormittag sind wir mit zahlreichen Schülerinnen, Studentinnen und Azubis auf die Straße gegangen.
Entschuldigung, ganz kurz. Bitte noch einmal anfangen. Die Dolmetscherin muss noch mal mitkommen.
Okay.
Danke.
Hey, ich bin Sassi aus der Bildungsstreik AG von Jugend gegen G20. Gestern Vormittag sind wir mit zahlreichen Schülerinnen, Studentinnen und Azubis auf die Straße gegangen. Wir haben gegen die Politik der G20 und für ein selbstbestimmtes Bildungssystem für alle demonstriert. Ursprünglich hatten wir mit 400 bis 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Zeitweise haben sich rund 2000 unterschiedliche Menschen von jung bis alt an unserer Bildungsstreikdemonstration beteiligt. Das sind viel mehr, als wir erwartet haben. Wir konnten ohne große Zwischenfälle unsere geplante Route laufen. Die unglaubliche Beteiligung am Bildungsstreik hat gezeigt, dass die Jugend ganz und gar nicht unpolitisch ist. Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis haben ihre Bildungseinrichtungen bestreikt, um ein Zeichen zu setzen für ein solidarisches Miteinander statt ewiger Konkurrenz. Wir haben gezeigt, dass wir keinen Bock haben zu tun, was andere von uns wollen. Wir wollen selbst bestimmen, was wir lernen und wie wir unsere Zukunft gestalten. Im Vorfeld hat die Stadt Hamburg versucht, Schülerinnen davon abzuhalten, ihnen mit Klassenbucheinträgen gedroht, wenn sie am Bildungsstreik teilnehmen. Doch wenn man an die Masse an entschlossenen jungen Menschen denkt, mit denen ich gestern auf der Straße war, kann ich klar sagen, die Einschüchterungsversuche sind grandios gescheitert. Den Schülern war ihr Interesse an einer besseren Zukunft wichtiger als die Konsequenzen, mit denen die Schulbehörde drohte. Ich wollte selber nicht in der Schule sitzen, wie jeden anderen Freitag im Jahr, während sich die G20 in Hamburg treffen und über unsere Köpfe hinweg gegen unsere Interessen, unsere Zukunft entscheiden wollen. Ich bin sicher, vielen anderen ging es nicht anders. Wir hatten eine wunderschöne, lautstarke und eindrucksvolle Demonstration mit beeindruckender Atmosphäre. Ich hoffe, dass wir heute genauso viele schöne Menschen sein werden, wenn wir gleich als Jugendblock an der Großdemonstration teilnehmen. Ich möchte hier noch einmal die Gelegenheit nutzen, alle jungen Menschen aufzurufen, sich uns anzuschließen. Wir wollen mit euch allen unsere Vorstellungen von einer solidarischen Alternative zu G20 und Kapitalismus einen unübersehbaren Ausdruck verleihen. Hierfür werden wir heute auf der Großdemo einen eigenen Jugendblock formatieren und lautstark für grenzenlose Solidarität demonstrieren. Hierfür erwarten wir über 1000 Teilnehmerinnen. Insgesamt 10 Busse aus unseren Jugendbündnissen fahren aus der ganzen Bundesrepublik aktuell nach Hamburg, um sich unserem Blog anzuschließen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Sasi Götz. Und jetzt begrüßen wir herzlich Dr. Boga Sako, Präsident der Menschenrechtsorganisation FIDOP. Welcome. The mic is working. The microphone is working.
Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes à Hambourg à l'occasion d'une grande réunion mondiale, le G20. Pourquoi l'Afrique et un Africain peut s'opposer à une réunion du G20?
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Journalistinnen, liebe Journalisten, wir sind heute hier zusammengekommen zu einer großen Gelegenheit, nämlich dem Treffen der G20. Warum nun soll jemand aus Afrika sich dem G20 eventuell entgegenstellen?
Simplement parce que la question de la démocratie et des droits de l'homme pose problème en Afrique.
Ganz einfach aus dem Grund, weil die Frage der Demokratie und die Frage der Menschenrechte in Afrika de facto ein Problem darstellen.
En tant que enseignant à l'université, on a pensé que la démocratie et les droits de l'homme étaient des valeurs universelles, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout. Mais ce n'est pas toujours vrai en Afrique.
Man, also auch dass so wie es an der Universität gelehrt wird, scheint es so, als seien die Demokratie und die Menschenrechte universelle Werte, die überall in der Welt gelten würden. Allerdings ist dies nicht in Afrika der Fall.
En Afrique, la plupart des États ont adopté et intégré la démocratie, surtout après la chute du mur de Berlin en 89-90. L'Afrique a été boostée à accepter, à adopter la démocratie et les droits de l'homme.
In Afrika hat die Mehrzahl der afrikanischen Staaten, insbesondere nach dem Fall der Berliner Mauer, die Demokratie als Regierungsform in ihren Ländern importiert und installiert.
Malheureusement, il se trouve que alors que les peuples africains, les populations africaines, ils veulent la démocratie. Ils veulent les droits de l'homme. Il y a des dirigeants en Afrique en complicité avec certains chefs d'État européens ou occidentaux qui manipulent la démocratie, qui manipulent les droits de l'homme contre les populations en Afrique.
Bedauerlicherweise ist es jedoch so, und dies ganz obgleich die Bevölkerungen Afrikas tatsächlich die Demokratie und auch die Menschenrechte wollen, dass die afrikanischen politischen Führungen mit den europäischen Führungen zusammenarbeiten daran, dass diese Werte, Demokratie und Menschenrechte, manipuliert werden und nicht ihrem wahren Gehalt entsprechen.
Ce qui fait que la démocratie en Afrique ou bien la question des droits de l'homme est instrumentalisée par les dirigeants avec l'appui et l'accord de certains dirigeants occidentaux. Je vais vous donner quelques exemples.
In der Tat ist es so, dass die Werte Demokratie und Menschenrechte von den führenden Politikern in Afrika in Übereinstimmung mit den europäischen Politikern instrumentalisiert werden. Ich werde Ihnen dafür in der Folge ein paar Beispiele nennen.
Alors, deux ou trois petits exemples. On prend en Tunisie. Il y a un président qu'on appelait Ben Ali. Le président Ben Ali était au pouvoir depuis plus de 20 ans. Pour un démocrate, ça pose problème. Les Tunisiens, ils n'étaient pas d'accord. Mais le président français à l'époque, Jacques Chirac, il disait que non, Ben Ali, c'est un monsieur, il est bien, il respecte la démocratie. Quelques mois après, le peuple s'est soulevé, Ben Ali a fui le pouvoir.
Um ein Beispiel zu geben, in Tunesien beispielsweise, war der damalige dortige Präsident Ben Ali über 20 Jahre an der Macht. Und natürlich ist es für einen demokratischen Politiker ein Problem, so lange an der Macht zu sein. Und zu Tunesien, in der damaligen Situation, sagte der damalige französische Präsident Jacques Chirac, ah, das ist ein guter Präsident Ali. Aber das Volk empfand das natürlich nicht so und hat sich kurz darauf hat kurz darauf einen Aufstand gemacht und Ben Ali musste die Macht verlassen,
donc,
die Macht abgeben.
Donc l'exemple de la Tunisie montre très clairement que le peuple, il veut la liberté, il veut la démocratie, mais il y a des dirigeants africains en complicité avec des dirigeants européens qui manipulent la démocratie. Deuxième exemple.
Dieses Beispiel Tunesien zeigt ganz eindeutig, dass die Bevölkerung Demokratie und Menschenrechte möchte, aber dass die afrikanischen führenden Politiker in unterstützt durch die europäischen und westlichen führenden Politiker hier diese Werte missbrauchen.
Je vous amène au Burkina Faso. Il y a un président qu'on appelait Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara en 87. Tout le monde le sait. Blaise Compaoré, il a fait plus de 25 ans au pouvoir. Mais Blaise Compaoré était l'ami de la France. Il était l'ami de tous les dirigeants européens. Il partait aux États-Unis. Comment un président qui est au pouvoir pendant 25 ans, il peut être l'ami de ceux qui disent qu'ils parlent de démocratie en Europe et aux États-Unis?
Um ein zweites Beispiel zu geben, nehmen wir mal Burkina Faso. Blaise Compaoré war Präsident für über 25 Jahre. Er war für den Tod Thomas Sankaras im Jahr 1987 verantwortlich. Er war aber ein großer Freund der führenden Politiker in Frankreich, der führenden Politiker in der Europäischen Union.
Resultat, le peuple burkinabé a fait une révolution pour chasser Blaise Compaoré du pouvoir. Et il a fui, il est parti en Côte d'Ivoire, dans mon pays, pour être réfugié en Côte d'Ivoire, grâce à la France. Parce que c'est la France, c'est le président François Hollande qui a envoyé un hélicoptère pour prendre son ami, un dictateur que eux ils appellent démocrate.
Das Volk Burkina Faso allerdings wollte Blaise Compaoré nicht mehr an der Präsidentschaft haben, war unzufrieden mit seiner Führung, hat eine Revolution angefangen und in der Folge musste Blaise Compaoré fliehen, musste in mein Land. Elfenbeinküste fliehen und wurde dabei unterstützt von François Hollande, der ihm es ermöglichte, mittels eines Hubschraubers aus dem Land zu fliehen. Hier sieht man die Zusammenarbeit dieser Politiker.
Donc, je pouvais vous donner plusieurs exemples, mais comme nous sommes à une conférence de presse, on va aller très vite et je vous passe un deuxième sujet. L'Afrique est indépendante depuis 1960, en général, jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 50 ans. Mais l'Afrique n'est pas libre. Les pays africains ne sont pas libres. Ils ont été colonisés. Par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, Burkina, colonisés par la France. Mais jusqu'à aujourd'hui, la France tient encore ces pays. Elle manipule la démocratie, elle manipule l'économie, elle manipule les droits de l'homme.
Wir sind ja hier auf einer Pressekonferenz, ich werde deswegen fortfahren und zur zweiten Achse kommen, zu der ich berichten möchte. Afrika ist seit den 1960ern, also ungefähr 50 Jahre, unabhängig. Aber wir haben natürlich eine lange Geschichte der Kolonisation und in diesem Sinne sind wir nicht frei. Länder wie Senegal, wie Burkina Faso, wie mein Land werden weiterhin von der Politik aus Frankreich stark bestimmt.
Donc en terminant sur cette question des rapports de l'Afrique et de l'Occident, comme c'est l'exemple de la France que je connais le mieux. Quand on parle de la France-Afrique, il y a deux choses que je dis pour terminer. La première des choses, c'est quoi? C'est que la France a colonisé des pays et elle a laissé dans ces pays une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Comment des pays qui sont indépendants, des pays qui sont libres, la France les empêche d'avoir leur propre monnaie, marque de leur souveraineté, de leur indépendance, de leur liberté. Donc la France continue de piller les richesses en Afrique. Mon pays en est un exemple, la Côte d'Ivoire. Mais je peux le dire pour le Sénégal, je peux le dire pour le Mali, je peux le dire pour le Burkina Faso.
Aber um auf die Beziehungen einzugehen, möchte ich nochmal das Beispiel der Beziehungen zwischen Frankreich und Afrika erwähnen, wo Frankreich lange Zeit natürlich Länder Afrikas kolonisiert hat und das ich am besten kenne. Hier hat beispielsweise Frankreich im Zuge der Entkolonisierung bestimmten Ländern eine eigenständige Währung hinterlassen, die als CFA bezeichnet wird, also die hier eine von Frankreich geprägte Währung ist, mit denen sie diese eigentlich formal unabhängigen Länder weiterhin ihrer Souveränität beraubt, ihrer Freiheit beraubt und sie ökonomisch weiter gebunden an sich enthält. Das gilt für den Senegal, das gilt für Mali, das gilt für Burkina Faso, das gilt auch für mein Land.
Donc, si la monnaie est un moyen de bloquer la démocratie en Afrique, mais à côté de la question de la monnaie, on peut prendre aussi l'autre exemple, la question de la justice. On a instauré la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale. Les Africains se demandent, mais pourquoi ce sont les Africains seulement qu'on juge à la CPI? Pourquoi des gens comme les Bush, ils ne peuvent pas aller à la CPI? Pourquoi des gens comme les Sarkozy, qui ont fait les guerres partout en Afrique, ils ne peuvent pas aller à la CPI? Ce sont des éléments qui bloquent la liberté de l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique, la démocratie en Afrique et les droits de l'homme en Afrique.
Das also gilt auf der ökonomischen Ebene, dass hier mittels einer Währung weitere Abhängigkeiten aufrechterhalten werden. Aber wir können auch ein weiteres Beispiel nennen, das der Rechtsprechung. Wenn wir uns angucken, dass auf internationaler Ebene der internationale Strafgerichtshof etabliert wurde und hier vornehmlich Politiker aus Afrika abgeurteilt werden, dann fragt man sich doch, warum können nicht auch Politiker wie Bush, wie Sarkozy, wie andere Politiker diesen Regeln unterliegen? Im Kern wird mit einer solchen Politik hier die Demokratie und die Entwicklung der Menschenrechte in Afrika gestoppt und blockiert.
Mesdames et Messieurs les journalistes, le G20, c'est une réunion des grandes puissances mondiales, mais l'Afrique veut faire entendre sa voix. L'Afrique veut être libre. L'Afrique veut être indépendante. Il faut que les dirigeants européens laissent l'Afrique se diriger elle-même. Que les dirigeants européens laissent les Africains diriger leur propre pays, leur propre destin. Je pense qu'à partir de ce moment, le G20 peut se tenir en Europe, aux États-Unis, mais les Africains seront tranquilles et ils seront libres. Merci.
Meine Damen und Herren, liebe Journalistinnen, liebe Journalisten, die Versammlung der G20 ist eine Versammlung, in der die Macht der Welt zusammenkommt. Afrika, die afrikanischen Staaten allerdings, die afrikanischen Bevölkerungen wollen frei sein, wollen unabhängig sein. Damit ergeht die Aufforderung an die entsprechenden Politiker der Vereinigten Staaten, aber auch natürlich der Europäischen Union, hier diese afrikanischen Länder freizulassen von ihrer Bevormundung, damit sie selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen können und die Zukunft ihrer Bevölkerung gestalten können. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren.
Vielen Dank, Dr. Buga Sako, als Nächster auf dem Podium. Nico Berg als Vertreter von Block G20 mit einer Nachlese zum gestrigen Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte für Block G20 die Aktion Block G20 im vergangenen Tag kurz Revue passieren lassen. Wir waren mit Block G20 gestern dort, wo wir nicht sein sollten. Und wir haben, dieses Versprechen habe ich vorab in jede Kamera gegeben, wir haben getan, was wir gesagt haben. Und entsprechend haben wir auch vorab gesagt, was wir tun werden. Dieser Gipfel konnte nur mit Verzögerungen beginnen. Mehrere Delegationen mussten vor Blockaden umdrehen und andere Wege nehmen. Eine Veranstaltung von Finanzminister Schäuble wurde abgesagt. Melania Trump konnte nicht aus ihrer Unterkunft. Und das Konzert in der Elbphilharmonie konnte auch nur mit Verzögerung stattfinden. Wir haben mit Block G20 das getan, was wir angekündigt haben. Tausende sind in die blaue Zone eingedrungen. Wir waren da, wo wir nicht sein sollten. Wir waren auf den Zufahrtswegen, auf den Protokollstrecken zum Gipfel. Und wir haben uns mit dem Mut der vielen, dem Spektakel der Macht der G20 entgegengestellt. Wir waren am Morgen Tausende. Und um 15 Uhr beim Treffpunkt waren wir mehr als 10.000. Von dort aus sind wir dann zum Baumwall an der Elbphilharmonie, wo die G20 im wahrsten Sinne des Wortes die Zugbrücke hochziehen mussten. Die Polizei hat uns den gesamten Tag über geschlagen, mit Pfefferspray und Wasserwerfern attackiert. Aber wir haben trotz dieser enthemmten Gewalt nicht aufgegeben. Block G20 als Aktion wurde gestern um 18 Uhr beendet. Nichtsdestotrotz waren viele Menschen weiter auf der Straße. Wir waren auch an den Aktionen 2007, damals gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm, beteiligt. Damals hieß es: Chef, es sind zu viele, seitens der Polizei. 2017 in Hamburg heißt es: Chef, Sie sind überall und Sie haben keine Angst mehr. Denn die Menschen haben die Angst verloren, die Angst vor der Polizei. Und mit diesem Gefühl werden wir heute auch eine Großdemonstration geben. Heute wird ein Tag, an dem die inhaltliche Kritik an den G20 im Vordergrund steht. Heute ist der Tag der Manifestation. Gestern war der Tag der Aktion. Wir haben diese Aktion unter schwierigsten Bedingungen durchgeführt, denn überall dort, wo wir auf die Straße gegangen sind, wurde uns massive Polizeigewalt entgegengestellt. Aber auch eine vollkommen absurde Einsatzplanung, die mit der Intelligenz und mit der Spontanität der vielen nicht umgehen konnte. Ihre einzige Antwort darauf war die Räumung von Sitzblockaden mit schier unglaublicher Gewalt. Und obwohl am Morgen die Vorbereiteten, die organisierten Finger so schnell geräumt wurden, gab es den gesamten Vormittag über Menschen, die ganz selbstständig spontan auf die Straße gegangen sind. Das war das widerständige Hamburg, das aufgestanden ist und das Nein gesagt hat zu diesem Gipfel. Gestern haben die Straßen den Menschen gehört und nicht den G20. Und mit diesem Gefühl gehen wir heute in die internationale Großdemonstration Grenzenlose Solidarität statt G20. Dort werden wieder Menschen und Gruppen aus allen Spektren, die den gestrigen Tag mit uns auf der Straße waren, gemeinsam verbringen. Und es wird der Ausdruck der Zehntausenden, es wird der Ausdruck sein, dass wir diesen Gipfel nicht wollen, dass wir uns gegen den Ausnahmezustand in Hamburg stellen und dagegen rebellieren. Und insofern möchte ich alle einladen, um 11 Uhr auf den Deichtorplatz zu kommen. Vielen Dank.
Danke an Nico Berg. Gabriele Heinicke hat es geschafft. Wir sind sehr froh, sie bekommt das Wort.
Dankeschön. Wir haben jetzt inzwischen ein bisschen Erfahrung mit Menschen, die in der Gefangenensammelstelle sitzen. Es gab gestern Morgen wieder einen Vorfall, als 200 Menschen vom Volkspark losmarschiert sind in einer Spontandemonstration, um in die Innenstadt zu kommen. Das Besondere an ihnen war, dass eine ganze Menge schwarz gekleidet waren. Sie stießen nach kurzer Zeit auf einen ebenfalls schwarz gekleideten Block mit Polizei auf dem Rücken und wurden angehalten, aufgestoppt, Wasserwerfer dabei, Beobachtung und Dokumentationstrupps dabei. Es wurden nach einer Auseinandersetzung, wobei die überwiegende Mehrheit versucht hat, zu fliehen, in die Seitenstraßen zu fliehen, 70 Personen festgenommen, 73 Personen genauer gesagt festgenommen, die dann der Gefangenensammelstelle zugeführt worden sind und die, als ich gestern Abend heute Nacht um 2 meinen Dienst angetreten habe, immer noch überwiegend dort gesessen haben. Man muss wissen, dass es den Grundsatz der Unverzüglichkeit der Vorführung gibt bei Gewahrsamnahmen. Niemand darf auch nur eine Stunde länger als unbedingt notwendig in Haft oder in Gewahrsam sitzen. Das müssen wir feststellen, die wir vor Ort gewesen sind vom anwaltlichen Notdienst, wird nicht befolgt, vor allen Dingen, weil die Polizei langsam ist. Zunächst ist es so gewesen, dass die Staatsanwaltschaft flächendeckend Haftbefehlsanträge gestellt hat mit der Begründung, dass das, was passiert sei, ein schwerer Landfriedensbruch sei und damit ein Verbrechen. Heute Morgen gegen 7:30 ist die Staatsanwaltschaft davon abgegangen, weil die Haftbefehle nicht verkündet worden sind, weil die Staatsanwaltschaft als Haftgründe absurdeste Vorträge geleistet hat, die selbst die Richter zurückgewiesen haben. Aber die meisten von denen, die bei dieser Demonstration festgenommen worden sind, befinden sich im Gewahrsam und bleiben wahrscheinlich auch bis morgen zwischen 15 und 18 Uhr, je nach Richter, im Gewahrsam. Unsere Argumentation, dass die Unschuldsvermutung gilt, dass die Tatsache, dass von Seiten der Polizei in dem Fall dieser Demonstration keine konkrete individuelle Zuordnung stattgefunden hat, nicht erlaubt, dass man sie festhält, hat bisher nicht gefruchtet. Wir halten das für rechtswidrig. Dieses Amtsgericht in Harburg, was extra eingerichtet worden ist für den G20-Gipfel, ist schon ein besonderes und davon möchte ich euch kurz berichten. Es gibt die Atmosphäre eines in der Wüste befindlichen Kriegsgerichts. Man kommt rein, dort sind Verhandlungssäle, die kurzfristig aufgebaut worden sind. Die Justiz trägt blaue Westen, die Verteidigung trägt rosa Westen, die Polizei trägt gelbe Westen. Und es hat eine ganz merkwürdige Atmosphäre, dass man nicht wie eigentlich üblich doch relativ zivil aufeinander zugeht, sondern es hat den Eindruck von Uniformierung, die dem Sprechen miteinander nicht unbedingt dienlich ist. Mir scheint, Es ist kein Sondergericht im Sinne von Sondergericht, aber es ist trotzdem ein Sondergericht. Es ist ganz einfach das G20-Gericht. Und insbesondere von der Polizei muss man sagen, herrscht in manchen Bereichen ein hohes Vorurteil, ein Freund-Feind-Denken vor, was für die Sache nicht gut ist. Die Staatsanwaltschaft hat heute Morgen keine Haftbefehlsanträge mehr gestellt, weil sie selbst eingesehen hat, dass es keinen Zweck mehr hat, aber die Unterbringung, die Gewahrsamnahmen nach dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz finden weiter statt. Ich möchte noch kurz anschließend an das, was du gesagt hast, von meinem Versuch von gestern berichten, von dieser Pressekonferenz zu meinem Büro zu kommen. Mein Büro ist in den Kolonnaden, ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ich kann kurz vorwegnehmen, ich glaube gegen 2:30 bin ich hier los. Um 7 war ich in meinem Büro, weil ich nirgends durchgekommen bin. Es waren überall Polizeisperren und auch die Erklärung, ich müsste mal in meinem Büro, hat überhaupt nichts genutzt. Was die andere Seite war, nachdem ich in immer weiter werdenden Kreisen versucht habe, zur Binnenalster vorzustoßen, war, dass ich auf euch getroffen bin. Zuerst an den Landungsbrücken, dann am Baumwall und als drittes, als jemand hinter mir Gabi gerufen hat, wir bräuchten jemand, der eine Spontananmeldung macht, wir wollen hier gerade mal demonstrieren, bin ich da hängen geblieben und wir konnten sozusagen den Anfang von Beethovens 9., der gerade für Diktatoren oder die, die es werden wollen, gespielt wurde, miterleben. Ich bin beeindruckt von dem, dass sich innerhalb kürzester Zeit, nachdem an sich bei der Anmeldung vielleicht 50 Personen da waren, innerhalb kürzester Zeit auf einmal ungefähr 800 Personen angefunden haben. Die Polizei kam mit Pferden, die schissen kurz aufs Pflaster, haben sich dann wieder woanders hin bewegt. Und ungefähr eine Stunde war es möglich, Ansprachen zu halten, zu kommunizieren und dann kam die Polizei und hat gesagt, jetzt sei es aber gut und jetzt sei es die blaue Zone und man müsste sich wegbewegen. Ich finde auch, dass diese Solidarität, die Tatsache, dass so viele Menschen teilnehmen, im Übrigen in diesem Viertel unten auch die Bewohner, beeindruckend ist. Und ich habe mir gedacht, bei aller Kultur, Beethoven für Diktatoren braucht Hamburg nicht. Wir brauchen mehr Versammlungsfreiheit, wir brauchen mehr Demokratie, wir brauchen keinen Ausnahmezustand.
Wir hatten darauf hingewiesen am Anfang dieser Pressekonferenz, dass Beifallsbekundungen aus dem Publikum bitte nicht stattfinden. Dank an Gabriele Heinicke. Und das Wort zum Schluss dieser Pressekonferenz vom Podium aus hat Renate Angstmann-Koch, von der Deutschen Journalistinnen-Union Verdi.
Ja, guten Morgen. Ich kann hier gleich anschließen. Wir brauchen Versammlungsfreiheit, wir brauchen Meinungsfreiheit, wir brauchen Pressefreiheit. Und in dem gerade geschilderten Ausnahmezustand, in dem diese Stadt im Moment sich befindet, gerät natürlich die Pressefreiheit auch unter Druck. Und ich möchte was dazu sagen, wie das in den letzten Tagen gelaufen ist. Ich spreche hier für den DJU-Bundesvorstand. Wir hatten gestern das Problem, dass 6 uns bekannte Kollegen vom offiziellen Pressezentrum die Akkreditierung entweder verweigert bekamen oder die bereits erteilte Akkreditierung entzogen bekamen, und zwar willkürlich, ohne jede sachliche Begründung. Die Rede war von einem BKA-Mitarbeiter, nur davon, es gäbe sicherheitsrelevante Erkenntnisse. Die Polizei hat also Sicherheitsbedenken angeführt, ohne die näher offenzulegen. Das ist für uns völlig inakzeptabel. Ein Presseausweis muss dafür reichen, dass jemand überall berichten kann. Es drängt sich uns außerdem, wenn man den Personenkreis betrachtet, der Eindruck auf, dass ein ganz bestimmtes Spektrum von der Berichterstattung ferngehalten werden sollte. Ja, was wird die DJU tun? Ein Teil dieser Kollegen ist Mitglied bei der DJU. Die DJU hat gegen diese Verweigerung oder Entzug der Akkreditierung Widerspruch eingelegt, und zwar ist die Kompetenz ein bisschen schwierig, also die Oberhoheit hat offenbar das Bundespresseamt in diesem Fall gehabt, oder hat es außer dem Widerspruch aber beim BKA, das beteiligt ist, bei der Polizei Hamburg und auch bei der Pressestelle der Polizei Hamburg, natürlich ohne große Hoffnungen damit verbinden zu können, dass noch während der Ereignisse, während des Gipfels, da auch ein Bescheid ergeht. Wir werden außerdem prüfen und beabsichtigen, die Berliner Verwaltungsgerichtsbarkeit zu bemühen und mit dieser Sache zu betrauen. Denn es ist so, wir kennen das, die Behörden spielen in solchen Fällen gern auf Zeit, die Verantwortlichkeiten sind schwierig, aber unabhängig von den Eilverfahren gibt es natürlich im Nachgang noch einen Klageweg und wir wollen feststellen lassen, dass dieses Verfahren nicht rechtmäßig ist, sehen dafür auch gute Erfolgsaussichten, denn es gab schon im Zusammenhang mit dem G8-Gipfel in Heiligendamm eine entsprechende Rechtsprechung, dass nicht einfach jemand willkürlich von der Berichterstattung ausgeschlossen werden darf, denn es gilt nicht nur Artikel 5, Meinungs- und Pressefreiheit, sondern auch Artikel 3, der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, also grundsätzlich wollen wir noch sagen, dass natürlich alle, die von solchen Repressionen betroffen sind, sich an die DJU wenden können und die DJU wird ihren Mitgliedern dann auch Rechtsschutz gewähren. Was wir seit Tagen erleben, ist aber nicht nur hier jetzt in Hamburg, sondern was viele Kollegen von verschiedensten Anlässen kennen, ist so eine allgemeine Pressebehinderung durch staatliche Behörden, durch die Polizei, dass einfach ein Presseausweis nicht anerkannt wird. Das ist so der Klassiker, dass Kollegen irgendwo nicht durchgelassen werden. Und ich denke, dass wir hatten jetzt die letzten Tage schon mehrere Klagen darüber, aber wir werden vermutlich nach dem gestrigen Abend noch weitere erhalten, denn mehrere Kollegen haben gestern über Twitter und ähnliche Medien auch kundgetan, dass sie behindert wurden, dass die Polizei ihnen, während sie dann im Schanzenviertel räumte, erklärte, die Presseausweise spielten jetzt keine Rolle mehr, die Pressefreiheit spiele keine Rolle mehr und sie seien auch direkt bedroht worden, unter anderem mit Waffen. Wir legen Wert darauf, dass professionelle Journalisten sich überall ein Bild der Situation machen können. Und der Presseausweis ist das Handwerkszeug dazu, einen professionellen Journalisten als solchen auszuweisen. Journalisten sind Träger der Pressefreiheit und es kann nicht sein, dass die Deutungshoheit über ein Geschehen bei der Polizei und deren Pressestellen liegt. Wir hatten, um das noch zu sagen, vorab versucht, dass sowas immer wieder passiert und bei Großereignissen erst recht, vorab mit den Behörden Kontakt aufgenommen, also mit dem Innensenator der Einsatzleitung der Polizeipressestelle, die angeschrieben auf das Spannungsverhältnis aufmerksam gemacht und auch angeboten, als DJU in Problemfällen ansprechbar zu sein. Wir haben aber nie was gehört. Und jetzt möchte ich noch zu einem dritten Problem kommen. Es gab jetzt die letzten Tage, vor allem gestern, auch Übergriffe von Aktivisten auf Pressevertreter, die versucht haben, Fotografen zum Beispiel zu behindern. Und man muss sagen, das ist natürlich genauso wenig tragbar. Pressefreiheit gilt ungeteilt. Es ist ganz egal, ob Journalisten von der Polizei, von Neonazis bei Pegida-Demonstrationen und Ähnlichem oder eben von Linksautonomen an der freien Berichterstattung gehindert werden. Das Recht auf freie Berichterstattung, auf Pressefreiheit gilt für alle und deshalb dürfen Fotografen natürlich nicht mit Stein beworfen werden und Ähnliches, was vorgefallen ist. Soweit im Moment von mir. Wir bestehen darauf, dass Journalisten ungehindert ihre Arbeit machen können und wir vertreten die Interessen der Kollegen, aber auch grundsätzlich die Pressefreiheit. Dankeschön.
Vielen Dank für diesen Beitrag, Renate Angstmann-Koch von der Deutschen Journalistenunion. Und jetzt gehen wir über in den öffentlichen Teil. Ihre Fragen sind sehr erwünscht. Bitte den Arm hoch in die Luft, damit die Kollegin mit dem Mikrofon Sie sieht. Und wie gewohnt, bitte den Namen Ihres Mediums nennen und die Person, an die die Frage gerichtet ist. Okay. Bitte sehr.
Jamila Benkeloff vom NDR. Die Frage richtet sich zunächst an Nico Berg und dann vielleicht auch an Herrn Retz. Herr Berg, Sie sprechen davon, den Menschen gehörte gestern die Straße. Sie waren da, wo sie nicht hätten sein sollen. Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie das als erfolgreichen Tag, bewerten Sie das als erfolgreichen Tag. Sie sprechen auch von massiver Gewalt vor der Polizei. Was sagen Sie zu den Krawallen, die sich ab Millerntor Richtung Helgoländer Straße, Landungsbrücken über Nachmittag bis in die Schanze, bis in die Morgenstunden abgespielt haben? Wir kommen gerade aus der Schanze, das ist ein Schlachtfeld. Was sagen Sie dazu?
Genau, der Aufzug, der ab 15 Uhr am Millerntorplatz begonnen hat, ist bis zum Baumwall gelaufen, hat auch auf dem Weg dorthin Polizeiketten durchflossen. Und das war sozusagen der Teil von Block G20, der dann auch am Baumwall in der Situation, wie eben beschrieben, eine Abschlusskundgebung abgehalten hat. Wir haben im Anschluss um 18 Uhr die Aktion Block G20 für beendet erklärt. Und insofern kann ich dazu nur sagen, sozusagen die weiteren Geschehnisse der Nacht waren nicht Block G20.
Es liegt also nicht in Ihrer Verantwortung. Distanzieren Sie sich von dem, was da passiert ist ab Landungsbrücken? Wir waren vor Ort, das war ein massiver schwarzer Block, der da vor Ort war. Wir haben Steine abbekommen, wir haben Flaschen abbekommen. Alles, was dann nachher in der Schanze passiert ist, in die Nacht herein, muss ich jetzt nicht nochmal groß ausbreiten. Distanzieren Sie sich davon?
Genau, dazu habe ich sozusagen gesagt, das war nicht Block G20. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Also keine, nochmal, ich muss noch einmal so deutlich fragen, aber eine Distanzierung, gibt es die von Ihnen zu dem, was dann passiert ist?
Ich kann dazu nur sagen, es war nicht Teil unserer Aktion, es war nicht Teil der Aktion Block G20, die unter einem Aktionskonsens stattgefunden hat.
Herr Retz, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, es ist ja nicht die Frage, ob wir uns davon distanzieren oder nicht. Wenn wir uns distanzieren, nützt das keinem, und wenn wir uns nicht distanzieren, nützt das auch keinem. Der Punkt ist ein anderer, der Punkt ist ein politischer. Wir haben eine ganz bestimmte inhaltliche Kritik an den G20 formuliert als Demonstrationsbündnis, und uns liegt daran, diese inhaltliche Kritik auf die Straße zu tragen. Wir haben in unserem Bündnis klare Absprachen darüber, in welcher Weise wir das tun wollen, in welcher Weise wir bei dieser Demonstration heute auftreten wollen. Und das, was gestern Abend passiert ist, hat Bilder geschaffen, die nichts mit dem zu tun haben, mit den Bildern zu tun haben, die wir schaffen wollen und die wir heute schaffen werden. Und die Idee, dass irgendeine organisierte Struktur auf die Idee käme, in der Nacht, an dem Abend vor dem geplanten, seit einem Jahr organisierten großen Ereignis, auf das wir hinarbeiten, sich in völlig sinnlosen Scharmützeln mit der Polizei und den Anwohnern aufzureiben, dass das irgendeine organisierte Struktur von uns sein könnte, auf die Idee kann kein vernünftiger Mensch kommen. Das ist für uns der entscheidende Punkt. Wir wollen unsere Bilder, unsere Inhalte, unsere Kritik auf die Straße bringen. Wir wollen, dass Sie darüber berichten. Und wir haben überhaupt kein Interesse daran, dass andere Bilder das stören. Die Frage der Distanzierung oder Nicht-Distanzierung führt da in die Irre.
Die nächste Frage, bitte.
Ja, guten Morgen, Alexander Josefowitsch, Hamburger Abendblatt. Meine Frage richtet sich an Herrn Rätz und schließt an das gerade Gesagte an. Ihr Bündnis hat gestern auf der Pressekonferenz und Sie jetzt gerade auch heute noch einmal von der großen übergreifenden Solidarität gesprochen. Sie haben gerade noch mal die Bilder erwähnt, die wir lieber nicht gesehen hätten. Dann jetzt die Frage, erstreckt sich diese Solidarität auch auf die Gewalttäter, die gestern massive Rechtsbrüche und Gewaltexzesse im Schanzenviertel begangen haben?
Unsere Solidarität bezieht sich auf die Beteiligten an unserer Demonstration. Wir haben ein sehr breites Bündnis, zu dem sehr unterschiedliche Organisationen und Strukturen gehören. Dazu gehören auch Strukturen und Organisationen aus dem autonomen Spektrum, ganz selbstverständlich. Und wir alle, einschließlich dieser Organisationen, haben uns verständigt auf ein bestimmtes Demonstrationsbild. Wir wollen eine Demonstration, die gemeinsam losgeht und gemeinsam ankommt, das hatte ich im Statement gesagt. Wir wollen eine Demonstration, in der sich alle sicher fühlen können, auch Menschen ohne deutschen Pass, auch Menschen, mit körperlichen Einschränkungen, auch Familien mit Kindern. Und wir wollen mit dieser Demonstration gemeinsam loslaufen und gemeinsam ankommen. Das ist eine klare, eindeutige Verabredung unter uns und wir werden uns so verhalten, dass niemand einen Grund hat, uns zu unterstellen, wir hätten irgendetwas anderes vor. Auf diese Verabredung bezieht sich unsere Solidarität. Wenn an anderer Stelle andere Leute andere Dinge tun, betrifft das uns und unsere untereinander geltende Solidarität weder in dem Sinne, dass wir uns dazu solidarisch verhalten müssten, noch in dem Sinne, dass wir uns davon abgrenzen müssten. Unsere Solidarität gilt unseren Verabredungen und unseren Beteiligten an unserem Bündnis. Andere an anderer Stelle haben weder mit uns direkt noch mit unserer Solidarität eine Verabredung und damit ist das Verhältnis eigentlich klargestellt.
Die nächste Frage. Einmal dort in der Mitte.
Christian Stemmler, Junge Welt. Eine Frage an Frau Heinicke. Wie lange saßen denn die Leute in der GESA etwa? Die Polizei hat vorher gesagt, laut Welt habe ich gelesen, nicht länger als 10 Stunden sei das geplant. Ansonsten würden sie vorgeführt und dann in JVAs verlegt in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg.
Die ich gesprochen habe, saßen ab 11 da. Die Vorführung war es fing um 4 Uhr morgens an. Das heißt, die haben 12, 13 plus 4 sind 17 Stunden gesessen, ehe sie einem Richter vorgeführt worden sind. Die Richter entscheiden nicht ohne Aktenlage. Die Aktenlage wird durch die Polizei erstellt. Das ist der ganze Hintergrund. Darf ich eine Bemerkung machen zur Versammlungsfreiheit? Die Versammlungsfreiheit musste schon immer erkämpft werden, aber sie ist nicht durch Straftäter erkämpft worden, sondern durch Menschen, die ihre bürgerlichen Rechte wahrgenommen haben. Und mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Das, was in der Schanze stattgefunden hat, war keine Demonstration.
Die nächste Frage. Gibt es noch eine Frage? Bitte deutlich die Hand heben, da hinten.
Peter Nowak, Telepolis, Online-Magazin Telepolis, das hatte an die Frau von der DJU, weil da so ein Journalismusbild, also nachdem wäre ja auch die Kampagne gegen Springer, das waren ja auch Journalistinnen, müssten sie dann ja auch verurteilen, weil wenn zum Beispiel Demonstrantinnen, Journalisten, die als, im Grunde als verlängerter Staatsschutz auftreten, was ja das Interesse ein Großteil der Medien ist, auch gerade nicht nur des Springer-Konzerns, da sollte ja die DJU vielleicht dann auch mal differenzieren, das ist ein Journalismus, dieses zwar professionelle Journalisten, aber die im Grunde nur Fotos machen für den Staatsschutz und die Leute gefährden und dass die dann auch angegriffen werden.
Würden Sie zur Frage kommen?
Das wäre genau meine Frage, genau. Also müssten Sie auch die Springer-Kampagne verurteilen, weil die richtete es ja auch damals gegen Journalisten.
Das war keine Frage, das war ein Statement.
Ich würde trotzdem, wenn ich darf, ganz kurz was dazu sagen. Der Sachverhalt ist relativ einfach. Es gibt einen Pressekodex. Es gibt ein Selbstverständnis zum Beispiel der DJU über den Journalistenberuf. Dazu gehört, dass Journalisten ihr Zeugnisverweigerungsrecht wahrnehmen, dass sie ihre Informanten schützen. Und natürlich ist es nicht Aufgabe der Journalisten, mit irgendwelchen Staatsschützern zusammenzuarbeiten. Mehr ist dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
Weitere Fragen? Hier vorne?
Götz Rubisch, Radio Korax in Halle Saale. Die Frage nach dem Presseausweis, Frau Angstmann-Koch, die ist doch hornalt. Mir ist das in Heiligendamm begegnet, im Wendland, Castro Radio, bei Blockupy Frankfurt. Sie wird nicht gelöst. Was wird denn da endlich getan werden? Ich bin Verdi-Mitglied und frage in alle Richtungen und von nirgendwoher kommt eine Antwort.
Was getan wird, ist immer wieder der Versuch, mit der Innenministerkonferenz zu Einigungen zu kommen. Und aktuell ist es ja so, dass man auch neue Modalitäten gefunden hat, wie man künftig mit dem Presseausweis verfahren wird, der dann hoffentlich eine etwas stärkere Akzeptanz bei staatlichen Behörden hat, nämlich der über den Presserat wird man festlegen, welche Organisationen berechtigt sind, Presseausweise auszustellen. Das werden sicher die Verleger und die Journalistenverbände sein und vielleicht auch andere. Das Problem ist natürlich uralt, aber nichtsdestotrotz besteht unsere Forderung auch weiterhin. Die ausstellenden Instanzen stellen fest, ob jemand professioneller Journalist ist, und es kann nicht der Willkür staatlicher Organe unterliegen, darüber zu bestimmen, wer über ihre Aktivitäten berichtet.
Aber das Problem muss vorne an der Basis ankommen, dort, wo ich den Durchgang dann brauche.
Wird das eine Nachfrage?
Entschuldigung.
Danke.
Ja, also das ist, glaube ich, es kann leider nicht Aufgabe von Journalisten und ihren Berufsverbänden sein, Polizisten zu schulen. Das müssen dann schon die zuständigen Ausbilder machen.
So, wir kommen zu den letzten Fragen. Die Zeit läuft. Die Ereignisse auf der Straße fangen an, in die nächste Nähe zu rücken. Noch eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Anwesenheit der Gäste hier auf dem Podium, bedanke mich für die Anwesenheit von Ihnen in den Reihen und weise an dieser Stelle darauf hin, dass morgen am Sonntag die Abschlusspressekonferenz des Internationalen Medienzentrums FCMC stattfinden wird, und zwar wie zur am Anfang gewohnten Zeit um 9.30 Uhr hier im Stadion des FC St. Pauli in Hamburg. Kommen Sie gut durch den Tag. Wir sehen uns morgen. Bis dahin.